Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Saba.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul in
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, dieses rate ich euch, nämlich euch aufzuraffen und zu zweit oder einzeln und euch gottesbewusst nachzudenken. Dieser euer Gefährte, das heißt Mohammed, ist nicht von Wahnsinn heimgesucht, sondern er warnt euch lediglich vor schwerer Strafe.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstudy.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstudy.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Also, Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 5. Dezember 2024, gleich dem 15. Azar 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Geschichten und Zeichen«. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Panzerabwehrrakete Dehlavi«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Der namhafte iranische Dichter Abu Muhammad Elias Nezami Ganjavi hat im 6. Jahrhundert nach der Hijra gelebt, was dem 12. Jahrhundert nach Christus entspricht. Er erhielt auch den Titel Hakim. Hakim bedeutet unter anderem Weiser. Nezami wurde zu Recht dieser Titel verliehen, denn sein Wissen und sein Leben in Zurückgezogenheit hat aus ihm wirklich einen weisen Mann gemacht. Seine Gedanken lassen sich leicht aus seinen Werken herauslesen. Wir sollten einen Blick auf seine Denkweise werfen. Hakim Abu Muhammad Elias ist unter dem Namen Nezami oder Nezami Ganjavi bekannt geworden. Er ist im Iran auf die Welt gekommen. Sein Geburtsjahr liegt zwischen 1135 und 1145 nach Christus. Und sein Geburtsort ist Ganje. Ganje ist auch die Stadt, wo er im Alter von circa 70 Jahren im Jahre 599 die Augen wieder schloss. Er war ein gebildeter Mann und wohlhabend, so dass er es nicht nötig hatte, sich mit der Lyrik ein Einkommen zu verschaffen. Er lebte zurückgezogen, um sich mit Hikmat, dem Koran und der Überlieferung und der Mystik zu beschäftigen. Im alten Bildungssystem Irans bestand Hikmat aus Kalam und Philosophie, wobei unter Kalam die Lehre von der Beweisführung für den Islam verstanden wird. Man kann auch von Scholastik sprechen. An allen von Nezami erhalten gebliebenen Werken ist abzulesen, dass er zur Genüge mit diesen Lehren vertraut war. Zu verspüren ist es insbesondere in seinem Werk Mahsanul Asrar, dem Iqbal-Name im Alexanderbuch und in den Einleitungen zu seinen Masnavi-Werken. Die meisten Nezami-Forscher vertreten die Ansicht, dass seine Gedichte nicht nur hinsichtlich ihrer künstlerischen Gestaltung untersucht werden sollten, denn er hat im Rahmen seiner Epen auf seine besondere Art verschiedene philosophische Ansichten angeführt und der Allgemeinheit und der Elite seine eigenen Gedanken und Überzeugungen vorgestellt. Die Werke, welche von Nizami erhalten geblieben sind, nämlich die 5 Schätze, sein Gedichtband mit Kassiden und seine Gazelen, verdienen bezüglich der 3 Größen Scholastik, Moral und Mystik Beachtung. Die Weisheiten, denen wir in den Werken Nizamis begegnen, sind iranische Hikmat. In den Augen des iranischen Dozenten für Philosophie, Dr. Asghar Dodbeh, geboren 1948, ist seine Hikmat, seine Philosophie und Scholastik, eine Weiterführung der Weisheit von Ferdowsi und der Hikmat-e-Ishraq, der Weisheit der Erleuchtung. Die Nizami-Forschung sieht in Nizami ohne Übertreibung eine außergewöhnliche und ethisch bewusste Persönlichkeit, welche ernsthaft die moralischen und erzieherischen Fragen der menschlichen Gesellschaft in Betracht zieht. Dieser Charakterzug Nizamis macht sich überall in seinen Werken bemerkbar. Allerdings mit dem Unterschied, dass er seine moralischen und philosophischen Standpunkte im Makhzanul Asrar, die Schatzkammer der Geheimnisse, offen und direkt erklärt, während er sie in den Epen Khusro und Shirin, Leili und Majnun und Haftpekar, die 7 Wildnisse, sinnbildlich und indirekt darstellt, so dass letztere Werke einer näheren Analyse bedürfen. Nizami ist es gelungen, im Rahmen der Doppelversdichtung Masnavi und kurzen und langen Geschichten zu einem rechtschaffenen Verhalten und Leben auf höhere Stufe anzuregen. Im Rahmen der in dichterischen Gestalt dargebotenen Erzählungen zeigt er, wie der Mensch sich zu seinen Mitmenschen im engeren Umkreis und in der Familie verhalten sollte. In einigen Werken äußert er sich zudem kritisch zu sozialen Verhältnissen und fällt ein Urteil über die Regenten, um klarzustellen, wer ein gerechter Herrscher ist. Als Beispiel kann die Geschichte von der alten Frau und dem Sultan Sanjar oder die von Anushirwan und seinem Wesir dienen. Die erste Geschichte handelt von einer alten Frau, die sich gegen den Seldschuken-Sultan Sanjar wendet und ihm vorwirft, dass das Volk nur Ungerechtigkeit von ihm und seinen Beamten erfahren hat. Die alte Frau warnt ihn, dass er vom Unrecht ablassen soll, wenn er vor den Unterdrückten und ihrer Unzufriedenheit sicher sein will. Typisch für die Gedichte von Nizami sind ihre mystischen Effekte. Die Kenner der Lyrik sagen, dass Poesie aus Liebe, Begeisterung und Emotionen hervorgehen muss, um Dichtung zu sein. Nizami erfüllt diese Bedingungen. In der Mystik nimmt die Liebe die höchste Stufe ein. Die Mystiker erklären ihre Weltanschauung durch die Liebe. Für sie ist die Liebe der Weg zur Erkenntnis der Wahrheit sowie der Grund für die Erschaffung des Daseins und des Menschen. Wie für die Mystiker ist auch für Nizami die Liebe die Grundlage für Dasein und Leben. اگر بی عشق بودی جان عالم که بودی زنده در دوران عالم würdest du, o Seele des Gelehrten, keine Liebe empfinden, wärest du dann überhaupt am Leben auf der Welt? کسی که از عشق خالی شد فسرده است
گرش صد جان بود بی عشق مرده است. Ist doch der, in dem keine Liebe mehr ist, verkümmert. Selbst wenn er 100 Seelen und Leben hätte, er wäre ohne die Liebe leblos und tot. Nizami ist der Überzeugung, dass der Verstand nicht für die Rechtleitung und den Erwerb des Gotteswissens genügt. In dem Werk Mahsanul Asrar, Schatzkammer der Geheimnisse, geht er sogar noch weiter und vertritt die Meinung, dass der Verstand hinsichtlich der Kunde über die göttliche Wahrheit so unfähig ist, wie Vorstellung und Gefühle sind. Nizami erklärt, dass der Verstand ohne die Liebe nicht vermag, Gott zu erkennen und den Weg der Gottesliebe zu gehen. Er spricht an vielen Stellen seiner Werke von einer solchen Unfähigkeit des Verstandes. Nizami war in allen Islamwissenschaften bewandert, von der Kunde über die Überlieferung bis zu den Geisteswissenschaften wie Kalam, Philosophie und bis zu dem Wissen über die Welt und die Astronomie. Aber er lässt sich keiner bestimmten philosophischen oder scholastischen Schule wie die Schule des Aristoteles oder der Aschariten zuordnen. Er kannte die Philosophie der Aristoteles, der Aschariten und der Mutaseliten. Selber strebte er eine Hikmat, eine Weisheit an, die auf dem Glauben beruht und tief im Koran verwurzelt ist. Wenn er über das Wesen und die Namen Gottes, Gottes Attribute und den Ursprung des Menschen sprach, so war es die Stimme eines Gelehrten, der weit auf spirituellen Pfaden gereist ist und mit seinem inneren Auge die spirituelle Welt wahrzunehmen vermochte. Zur Beschreibung des erhabenen göttlichen Wesens und der Reinheit Gottes und sein Erscheinen auf allen Ebenen des Daseins bediente sich Nizami einer Sprache, die der Sprache der großen Mystiker in ihren Werken nahekommt. Mabda'e har çeşme ke judiyash hast, muhtare'e har çe vujudiyash ast. In diesen Worten von Nizami kommt zum Ausdruck, was die großen Meister der Mystik gesagt haben, nämlich dass Gott nicht nur der Schöpfer, sondern ebenso Ursprung aller Erscheinungen des Daseins ist. Alles, was in dieser Welt und in allen anderen Reichen des Daseins existiert und aus der Segensfülle Gottes schöpft, stellt eine Ausstrahlung der göttlichen Namen und Eigenschaften dar. Im nächsten Teil werden wir weiter über Nizami und sein Werk sprechen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Esfandiyar Qareboghi mit dem Titel Piruzi, das heißt Sieg.
Shabbat shalom. se přijde a Bohme chovar, co zůtě a prýdá. Zalchám, kde četře je mi tán.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Geschichten und Zeichen.
Idris ist einer der Nachkommen Adams alaihi salam und ein bedeutender Prophet gewesen. Gott hat ihn im Koran gelobt. Seine Geschichte und die seines Volkes ist hörenswert. Idris hatte die Menschen um sich versammelt und bat sie, ihm zuzuhören. Er wollte ihnen die Botschaft Gottes mitteilen. Ihr Menschen, die beste Form, Gott für seine Segensgaben zu danken, sind gute Werke gegenüber seinen Dienern. Schwört keine falschen Schwüre und schwört nicht bei den Lügnern. Seid aufrichtig Gott gegenüber. Hütet euch vor niederträchtigen Arbeiten und Geschäften. Idris hatte noch nicht zu Ende gesprochen, als die Menschenschar sich wieder aufzulösen begann. Keiner achtete auf das, was er sagte. Jeder ging in eine andere Richtung. Idris hatte den Auftrag, den Menschen Wegweiser und Lenker zu sein. Aber kein einziger hatte ihm zugehört. Es herrschte nämlich ein tyrannischer König. Der hatte alle eingeschüchtert und ihr Hab und Gut und ihr Leben in der Hand. Er machte, was er wollte. An jenem Tag hatte der König wieder einmal seinen Regierungspalast verlassen, um sich zu vergnügen. Unterwegs sah er eine schöne grüne Wiese. Er gab seinen Begleitern Anweisungen, diese zu beschlagnahmen. Sie sollte ab nun dem König gehören. Der Besitzer trat vor und sagte, »O König, ich verdiene mir mit dieser Wiese den Unterhalt für meine Familie.« Der König sagte, »Gut, dann verkauf sie mir.« Der Mann, »Wenn ich sie verkaufe, werde ich ein Leben lang arm bleiben.« Der König geriet in Zorn. In den Palast zurückgekehrt, sagte er zur Königin, »Diese Wiese muss ich haben, aber dieser Mann will sie mir nicht geben. Das regt mich auf.« Die Königin sagte, »Ach, das ist doch kein Problem. Du brauchst nur einige von unseren Leuten zum Richter zu schicken. Die können einfach ein falsches Zeugnis ablegen, dass dieser Kerl sich von der Religion abgewandt hat und zu den Abtrünnigen zählt. Dann hast du deine Ruhe.« Der König war hocherfreut über diesen Vorschlag und sein ausgelassenes Lachen schallte über den Palast. Sein Kummer war verflogen. Alles verlief nach Plan. Die Helfershelfer des Königs zeugten fälschlich wieder dem armen Besitzer der Wiese. Er wurde verhaftet und hingerichtet. Gottes Zorn wallte auf. Er schickte Idris eine Offenbarung und forderte ihn auf, »Geh zu diesem Tyrannen und sage ihm, du hast einen Menschen durch ein falsches Zeugnis in den Tod getrieben. Du hast dich nicht mit seinem Tod begnügt, sondern seine Familie aus ihrem Haus gejagt. Gib Acht, Gott wird hart an dir Vergeltung üben.« Idris überbrachte dem König die Botschaft, aber dieser behauptete, »Ach, es gibt doch keinen Gott«, und sagte zornig, »Verschwinde, bevor ich dich töten lasse.« Seine listige Gemahlin tröstete ihn wieder und sagte, »Hab keine Angst, schick deine Leute, damit sie Idris festnehmen und ihn auch umbringen.« Gott ließ Idris wissen, was der König vorhatte. Er verließ auf Gottes Befehl die Stadt und verbarg sich in einer Höhle. Gott schickte ihm einen Engel, der ihn mit dem nötigen Essen versorgte. Idris war sehr bekümmert über die Achtlosigkeit seines Volkes und so begann er zu beten. O Gott, schicke nichts mehr von deiner Barmherzigkeit auf diese Stadt, solange ich dich darum bitte. Gott erhörte das Gebet seines Propheten.
In der Stadt gingen Gerüchte herum, als jemand aufgeregt den Basar betrat. Wisst ihr, was passiert ist? Der König mit all seiner Macht und Pracht ist schwer erkrankt und liegt im Sterben, und die Königin ist von den Hunden zerfleischt worden. Aus der Menschenmenge erhob sich eine Stimme und rief: Der Herr der Welten hat also seine Verheißung erfüllt. Dies ist die Vergeltung am tyrannischen König für den Tod jenes unschuldigen Mannes. Aber ein anderer rief: Aber ich glaube, nicht nur er wird bestraft. In unserer Stadt gibt es doch so viele Hungersnot und Armut. Es verging einige Zeit. Die Menschen waren in großer Not. Sie wandten sich an ihr greises Oberhaupt und sagten: Nun ist Idris schon 20 Jahre verschollen und es hat so lange nicht geregnet. Die Menschen leben in großer Not. Alle Äcker und Obstgärten sind verdorrt. Es muss ein Ausweg gefunden werden. Der Greise sagte: Ihr solltet endlich zu euch kommen. Dieses Leid ist uns durch den Fluch Idris widerfahren. Wir sind nicht seinem Aufruf gefolgt, und er hat Gott gebeten, uns keinen Regen mehr zu schicken. Die Menschen sagten: Aber Idris ist doch verschwunden. Der Greis wieder: Aber der Gott des Idris ist gütiger als Idris selber, und seine Barmherzigkeit ist größer. Wendet euch an Gott und bittet um Verzeihung für eure Sünden. Die Menschen versammelten sich. Demütig beteten sie gemeinsam zu Gott. Gott nahm ihre Reue entgegen. Er schickte Idris zu ihnen, und die Menschen umringten ihn und baten ihn um Verzeihung. Idris betete zu Gott, er möge Regen schicken, und bald darauf zogen dunkle Wolken auf, und reichlich Regen tränkte das Land. Es vergingen viele Jahre. Idris führt sein Volk auf dem göttlichen Weg und Gott verlieh ihm einen hohen Rang. Wir lesen in der Sure 19, der Sure Maryam, über diesen Propheten in den Versen 56 und 57 und gedenke in der Schrift des Idris. Er war ein Wahrhaftiger und ein Prophet, und wir haben ihn an einen hohen Ort erhoben.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Homir Sharif mit dem Titel Kutsch, auf Deutsch Auswanderung. Musik
چشمه های روشن و جاری فسردن رودا یخ بستن و مردن دیگه حس و حرکتی نیست برکه مرده برکتی نیست ایلا دل شکسته توی جاده موندن این چیه رفتن و برگشتن و پیغم و رسوندن این چیه رفتن و برگشتن و پیغم و رسوندن کوچا باید کوچه باشن حکم جا دو گرد میره همه تو اینجا میمی از اینجا نمیره آخه ما این جایی نیستیم شور دریا ما رو دریا ما نباز اسیر بمیریم کوچه پا بست و اسیره کوچ ولی جاری جاری جنگلی ساده میمیره اگه خاکه اگه آتیش اگه باده اگه آبه یه قریب حتی تو جاده تا نمیره نمیخوابه شور دریا مارو دریا طرح دیوار مال دیوه واسه تو تاج دنیا یه نهیبه یه قریبه چشمه های روشن و جاری فسردن رودا یخ بستن و مردن دیگه حس و حرکتی نیست برکه مرده برکتی نیست چشمه های روشن و جاری فسردن
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Panzerabwehrrakete Dehlavier. Weiterhin guten Empfang.
Musik Trotz bedeutender Fortschritte auf dem Gebiet der Luft- und Seekriegsführung hat die Bodenkriegsführung weiterhin ihre große Bedeutung auch bei modernen Kriegen beibehalten. Daher spielen Bodenwaffen, insbesondere Kampfpanzer, Schützenpanzer und gepanzerte Mannschaftstransporter, eine entscheidende Rolle im Bodenkampf. Aus diesem Grund hat auch die Entwicklung von Waffen, die in der Lage sind, alle Arten gepanzerter Ausrüstung bei Kriegen zu bekämpfen, an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig mit der Entwicklung von gepanzerter Ausrüstung sind also auch alle möglichen Waffen, die diese bekämpfen können, entwickelt worden. Dieser Prozess begann mit der Produktion von Panzerabwehrkanonen und wurde mit verschiedenen Raketentypen wie RPG-7 fortgesetzt. In den letzten Jahrzehnten lag der Schwerpunkt jedoch auf der Herstellung von Panzerabwehrraketen und es wurden viele Aktivitäten auf diesem Gebiet durchgeführt. Durch die Verstärkung der Panzerung von Panzern und gepanzerter Ausrüstung sowie die Installation aktiver Verteidigungssysteme auf diesen Ausrüstungen verlor der Einsatz herkömmlicher Panzerabwehrraketen zur Zerstörung von Panzern allmählich seine Wirksamkeit und nach trat eine neue Generation von Panzerabwehrwaffen, nämlich Raketen mit stärkeren Sprengköpfen, die auch aus großer Entfernung gelenkt werden konnten, in Erscheinung. Die Erfahrungen Irans aus der Zeit der heiligen Verteidigung beim vom Irak auferlegten Krieg 1980 bis 88 haben dazu geführt, dass in Iran seit der Wiederaufbauzeit nach dem Krieg bis heute der Anti-Panzersektor stets eines der besonderen Interessensgebiete ist und eine breite Palette von Produkten in diesem Bereich wurden in der Verteidigungsindustrie des Landes hergestellt und konnten an die Streitkräfte geliefert werden. Die Panzerabwehrwaffen in unserem Land sind sehr vielfältig. Zu den Vorzeigeprodukten der von der iranischen Verteidigungsindustrie hergestellten Panzerabwehrraketen gehört die Dehlavi-Rakete. In Anbetracht ihrer Durchdringungsrate kann sie als eine der stärksten Panzerabwehrraketen auf der Welt angesehen werden. Ein Blick auf die Durchdringungsrate der früheren Panzerabwehrraketen Irans und deren Vergleich mit einer Schätzung bezüglich der Dehlavi-Rakete zeigt einen Sprung von etwa 58% im Vergleich zur höchsten Rate früherer Generationen. Die Dehlavi ist eine Lenkwaffe zur Panzerabwehr, die von der Verteidigungsindustrie des Ministeriums für Verteidigung und Unterstützung der Streitkräfte hergestellt wurde. Diese Rakete wurde am 7. Juli 2012 vom damaligen Verteidigungsminister Ahmad Vahidi vorgestellt und mit dem Namen Dehlavi benannt. Die Dehlavi Panzerabwehrrakete ist eine der stärksten iranischen Panzerabwehrwaffen, die der russischen Kornet Panzerabwehrrakete sehr ähnlich ist. Und wurde in den letzten Jahren sowohl an die Revolutionsgarden als auch an die Armee geliefert. Nach den über diese Rakete bekannt gegebenen Informationen hat die Dehlavi eine effektive Reichweite zwischen 100 und 5500 Metern. Durch die Verwendung eines hochentwickelten Laserleitsystems ist sie resistent gegen alle Arten der elektronischen Kriegsführung. Dem früheren Verteidigungsminister Vahidi zufolge hat sie einen sehr starken Sprengkopf und die Fähigkeit, Reaktivpanzerungen zu durchdringen. Das Raketentriebwerk und die Möglichkeit, von einer Person getragen zu werden, haben die Dehlavi Panzerabwehrrakete zu einer sehr effizienten Waffe für die Zerstörung gepanzerter Ziele gemacht. Diese Raketen können mobile und stationäre gepanzerte Ziele, See- und Luftziele wie Hubschrauber zerstören. Daher kann man sie, wie auch die Tufan 5, Tundar und Tosan-Raketen als Mehrzweckraketen betrachtet. Die De Havilland-Rakete weigt 22,7 Kilogramm, wovon 6,8 Kilogramm auf ihren zweistufigen Sprengkopf entfallen, und sie hat die Fähigkeit, 1200 mm Panzerungen zu durchdringen. Wenn das Nachtsichtsystem für den Abschuss dieser Rakete verwendet wird, wird ihre Reichweite auf einen Radius von 3500 Metern reduziert. Obwohl der Delavier-Werfer Ähnlichkeiten mit dem Tosan-Raketenwerfer aufweist, befindet sich das Rohr mit der Rakete oberhalb der Kamera und die Rakete wird, nachdem das Ziel durch die Kamera beobachtet wurde, abgefeuert. Die Ähnlichkeiten zwischen den Delavier und den Tosan-Werfern weisen darauf hin, dass sie im Vergleich zu anderen Raketen geeignetere operative Vorteile haben. Die Fähigkeit, das Raketenträgerrohr vom Zielsatz und dem Stativ zu trennen, sowie die einfache Installation und Vorbereitung bei dieser Art von tragbaren Raketen bringen den Vorteil eines einfacheren Transports durch wenige Personen mit sich. Auch die Verwendung einer drahtlosen Raketenführung hat der Delavier im Vergleich zu früheren Generationen iranischer Panzerabwehrraketen eine höhere Reichweite beschert. Warum man trotz der Existenz der Tufan-5-Rakete mit hoher Durchschlagskraft und Laserstrahlführung eine solche Rakete baut? Der Grund dafür ist, dass neben der höheren Durchdringungsrate der Delavier die Tatsache, dass diese Rakete über einen Raketenantrieb verfügt, es ihr ermöglicht, höhere Geschwindigkeiten zu erreichen, was ein wichtiger Vorteil gegenüber verschiedenen Generationen der Tufan-Rakete ist. Bei der Zeremonie der Bodentruppen der Islamischen Revolutionsgarden zur Vorführung der neuen Ausrüstung dieser Truppe im Juli 2021 wurde ein neueres und leistungsstärkeres Modell der Delavier-Rakete enthüllt. Der Vorgängertyp der Delavier-Rakete, der nach dem ursprünglichen Modell der Raketen der Cornet-Familie entwickelt wurde, ist unter dem Code 9M133-1 bekannt. Es wurden jedoch neue Modelle der Delavier-Rakete mit dem Namen 9M133M-2 entwickelt, deren Hauptunterschied in der Vergrößerung der Reichweite gegenüber dem ursprünglichen Modell besteht. Dieses neue Modell mit einer Reichweite von 8 Kilometern und einer Durchdringungskraft von 1300 mm wurde ebenfalls von der Verteidigungsindustrie hergestellt und den Bodentruppen der Revolutionsgarden geliefert. Das neue Modell hat ein ähnliches Aussehen wie der ursprüngliche Typ, mit dem Unterschied, dass bei diesem neuen Modell im Gegensatz zum ursprünglichen Modell die Flügel am hinteren Teil der Rakete anstelle eines Trapezes als Halbellipse konzipiert sind, damit sich der Luftwiderstand verringert. Aufgrund der Reichweite von 8 Kilometern des neuen Delavier-Modells hat diese die größte Einsatzreichweite aller Raketen, die derzeit auf in Betrieb befindlichen Panzern der Welt installiert sind. In Bezug auf die Lenkung wird beim neuen Modell der Delavier-Raketen, wie bei den Vorgängermodellen, eine halbautomatische Laserstrahlführung, Befehl zur Sichtlinie und eine Lasernavigation genutzt. Bei diesem Verfahren richtet der Betreiber einen Laserstrahl auf das Ziel und muss den Laserstrahl bis zum Moment des Aufpralls auf dem Ziel halten. Einer der positiven Punkte dieses Leitsystems besteht darin, dass zu Beginn kein starker Laser auf das Ziel gerichtet werden muss, was die Aktivierung gepanzerter Gegenverteidigungssysteme verursachen könnte. Die Rakete bewegt sich nur auf der Laserwelle, die von hinten kommt und durch den Werfer mit ihr verbunden ist und ist somit gegen viele Gegenmaßnahmen sicher.
سکوت شب فرا رسیده بود،
Das Vorhandensein eines zweistufigen Sprengkopfs ist eine der weiteren Fähigkeiten dieser Rakete, um gegen Panzer oder gepanzerte Personentransporter eingesetzt zu werden, die mit mehrschichtiger Panzerung ausgestattet sind. Der Gefechtskopf der ersten Stufe hat die Aufgabe, die primären Schichten wie Reaktivpanzerung zu zerstören, und die zweite Stufe dringt in das Ziel ein und zerstört es. Die Geschwindigkeit dieser Rakete beträgt etwa 250 Meter pro Sekunde und ihre Flugzeit bei maximaler Reichweite beträgt etwa 22 Sekunden. Das Gesamtgewicht der Rakete und ihres Werfers beträgt 27 Kilogramm.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.